Also man wollte praktisch historisches Recycling. Ja, man hatte einen nicht mehr funktionierenden Kodex, der war angefressen, man konnte noch ein paar Seiten verwenden, aber den können sie dann ja nicht mehr lesen. Und so hat man begonnen, die noch nutzbaren Seiten praktisch wieder aufzubereiten und für die Wiederbeschreibung zu verwenden.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die Technische Universität Chemnitz mit Professor Dr. Cecil Santen und Professor Dr. Marian Nebelin. Spreche ich dabei über Palimpseste. Das sind einerseits abgeschabte und gesäuberte Pergamente, die neu beschrieben wurden. Andererseits eignet sich die Idee des Palimpsest aber auch als Metapher für die kulturwissenschaftliche Analyse von Räumen, Städten, Texten und vielem mehr. Wie materielle und metaphorische Palimpseste zusammenhängen und welche analytischen Potenziale im Bild des Palimpsest stecken, besprechen wir in diesem Interview aus dem Mai 2024. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen sowie Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Ich freue mich sehr über Kommentare und E-Mails mit Feedback, sowie eine Unterstützung eurerseits durch eine einmalige Spende auf PayPal oder einen monatlichen Beitrag auf Steady. Der Beginn der Folge ist dieses Mal etwas anders als sonst. Meine Eingangsfrage war dieses Mal tatsächlich nach dem Themengegenstand dieser Folge und erst danach werden Frau Professor Dr. Santen und Herr Professor Dr. Nebelin berichten, wie sie dazu kamen, sich mit Palimpsesten zu befassen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
Ein Palimpsest ist im engeren Wortsinne das wieder abgeschabte oder wieder gesäuberte und in einem engeren Palimpsestverständnis meint man damit üblicherweise ein Pergament beispielsweise, das einmal beschrieben worden ist und dann für eine Wiederbeschreibung gesäubert worden ist oder direkt dann auch wieder beschrieben wurde. Das ist die Kernbedeutung von Palimpsest.
Und Sie haben schon richtig darauf hingewiesen, engeren Sinne. Wir sprechen heute auch im weiteren Sinne über Palimpseste. Frau Santen, was ist die weitere Perspektive, die wir heute haben?
Genau, die weitere Perspektive ist dann die, die sich mit dem Palimpsest-Begriff als Metapher auseinandersetzt. Und da fällt an erster Stelle Gérard Genette ein mit seiner Intertextualitäts- bzw. Hypertextualitätstheorie. Beziehungsweise ist es im Grunde, können wir sagen, nicht wirklich eine Theorie, sondern er hat 5 Typen der Transtextualität aufgestellt und sieht das Palimpsest als geheime Beziehung zu anderen Texten. Also, dass Texte miteinander in Beziehung stehen. Und insofern ist es dann doch eine sehr, sehr abweichende letztendlich Definition von dem materiellen Palimpsest-Begriff.
Und da Sie heute hier zum ersten Mal zu Gast sind, direkt auch noch an Sie die Frage, Frau Santen, wie kamen Sie denn dazu, sich mit diesem Thema intensiv zu beschäftigen?
Ja, ich bin ja Literaturwissenschaftlerin in der Anglistik und seit einigen Jahren beschäftige ich mich mit der Idee oder mit der Frage, wie stellt die Literatur eigentlich den Stadtraum dar? Oder anders gefragt, wie wirken sich Städte in Texten aus? Und bei mir war es dann, weil ich Anglistin bin, insbesondere die Frage der Metropolen, ja, der Metropolen des globalen Südens, wie jetzt Mumbai oder Delhi. Und welche Beschreibungsinstrumentarien benötige ich eigentlich, um diese Stadttexte, die nochmal mehr aufgeladen sind, einerseits durch die Kolonisation und Postkolonisation, andererseits dadurch, dass diese Städte letztendlich in 20 oder 30 Jahren, 200 Jahre der Stadtgeschichte übersprungen haben und zu diesen Megacities geworden sind. Wie wird dies in diesen Stadttexten oder Metropolentexten dann eigentlich dargestellt? Das war so meine Grundüberlegung.
Herr Nebelin, Sie waren ja schon einmal zu Gast gewesen. Mit Ihnen hatte ich das letzte Mal über die Kulturrezeption von Pompeji gesprochen. Wie kommen Sie jetzt zu den Palimpsesten?
Es war ein ähnliches Anliegen wie das, was Frau Sanden umgetrieben hat. Ich hatte einen Forschungsgegenstand und der war so kompliziert, dass ich danach gesucht habe, wie kann ich den angemessen beschreiben. Und da ist dann so ein bisschen auch die Brücke nach Pompeji und das, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben. Ich beschäftige mich ja mit der Geschichte der Antike und mit ihrer Rezeption. Und mich hat in der letzten Zeit auch die nachantike Geschichte Athens interessiert. Und da stellt sich halt heraus, dass das ganz viele übereinander, ineinander verbaute Strukturen sind. Dann verschwindet einiges und man kann es nur durch andere Quellen rekonstruieren. Und vor dem Hintergrund habe ich mich gefragt, wie kann ich eigentlich angemessen so etwas beschreiben? Und da sind wir dann sozusagen aufeinander getroffen und es hat sich herausgestellt, dass vielleicht dieser metaphorische Palimpsest-Begriff, den wir aus einer intensiven Auseinandersetzung mit dem materiellen Palimpsest-Begriff gewinnen können, dass dieser Begriff uns vielleicht helfen kann, andere komplexe Phänomene zu beschreiben.
Bleiben wir dennoch erst einmal beim Konkreten, beim Materiellen. Sie haben gesagt, ein Palimpsest ist ein abgeschabtes Stück Pergament, auf das neu geschrieben wurde. Gibt es da eine Typologie, kann man sagen, aus welcher Zeit stammen die ursprünglichen Pergamente und wann wurden sie abgeschabt und neu beschrieben?
Da muss man zunächst mal unterscheiden zwischen dem, was wir noch in Fragmenten sozusagen haben an Palimpsesten und dem, wo wir wissen, dass man Palimpseste hergestellt hat. Palimpseste hergestellt hat man offenbar schon in der Antike. Cicero beklagt sich beispielsweise einmal in einem Schreiben, dass er von jemandem einen Brief bekommen habe und offenbar habe der keinen neuen Beschreibstoff verwendet, sondern irgendetwas Palimpsestiertes, also wieder beschreibbar gemachtes. Das zeigt also, dass beispielsweise in der römischen Antike das durchaus gängig war. Damals hat man auch schon in der Antike gelegentlich mal metaphorisch davon gesprochen, dass ein Mensch wie ein Palimpsest sei. Da gibt es beispielsweise Hinweise darauf, dass das im platonischen Kontext verwendet wurde. Also der Begriff ist alt, die Praxis, die damit verbunden ist, ebenfalls. Und wir haben aber die ersten erhaltenen Palimpseste im Wesentlichen. Es gibt so ein paar Ausnahmen jetzt im Bereich der Papyrologie oder so. Aber im Wesentlichen sind die meisten Palimpseste aus dem Mittelalter. Und die Hochzeit der Palimpsestuierung, die uns auf diese Weise überliefert ist, die ist eigentlich so zwischen 400 und 800 nach Christus.
Also in der Zeit des Übergangs von der Spätantike ins Frühmittelalter.
Ganz genau. Und das macht auch durchaus Sinn, weil man ja sich die Frage stellen kann, warum produzieren Leute eigentlich so ein Palimpsest? Was macht man damit? Eine These ist natürlich lange Zeit gewesen, da steckt ein finsteres Geheimnis hinter. Man wollte Dinge unlesbar machen, vielleicht verbotene Sachen tilgen. Das scheint in ganz wenigen Fällen relevant zu sein. Es gibt mal so Einzelstellen, wo man weiß, da haben Leute versucht, vielleicht den Urkunden ein unliebsames Detail zu verändern. Aber im Wesentlichen ist der Hintergrund für Palimpsestuierungsprozesse in diesem materiellen Sinne der, dass man Probleme mit dem Beschreibstoff hatte. Also man wollte praktisch historisches Recycling. Ja, man hatte einen nicht mehr funktionierenden Kodex, der war angefressen. Man konnte noch ein paar Seiten verwenden, aber den können Sie dann ja nicht mehr lesen. Und so hat man begonnen, die noch nutzbaren Seiten praktisch wieder aufzubereiten und für die Wiederbeschreibung zu verwenden. Und deshalb sind die meisten Palimpseste, die findet man gehäuft. Und das, was früher an Schrift runter war, das ist manchmal dann sehr ungeordnet. Man merkt einfach, das spielt gar keine große Rolle für das, was eigentlich dann darüber geschrieben worden.
Vielleicht auch nochmal zur Ergänzung dazu, ne, weil du das gerade ja gesagt hast, Marian, also dass eine Schrift darunter gelegt war oder geschrieben war, die mit der oberen, der neuen Schrift nichts zu tun hatte. In dem Fall handelt es sich ja dann eigentlich um schlecht gemachte Palimpseste.
Genau, und das Verrückte sozusagen in der Rezeptionsgeschichte ist, dass genau an diesen schlecht gemachten Palimpsesten die meisten Vorstellungen von Palimpsestern eigentlich anknüpfen. Also, dass man irgendetwas sieht, wo etwas durchschimmert, wo noch so eine unterliegende Schrift ist. Aber im Mittelalter war natürlich ein ideal gemachtes Palimpsest ein solches, wo man das gar nicht gemerkt hat, wo also alles so schön gerieben war, dass sie gar nicht direkt gemerkt haben, ich schreibe jetzt auf einem wiederverwendeten Blatt Papier oder Pergament, konkreter gesagt. Papier, muss ich deshalb erwähnen, ist so eine Schwelle im 17. Jahrhundert, gewinnt dann langsam, da beginnt die Erforschung der Palimpseste. Das Problem ist, dass wir so ein bisschen ein Verschwinden des Palimpsestierens als Praxis haben in dem Augenblick, wo das Papier als Schreibstoff an Bedeutung gewinnt. Das hat dann auch etwas mit einer größeren Verfügbarkeit von Beschreibstoffen zu tun. Sie können sich das vorstellen, wenn Sie aus Tierhäuten verfertigte Pergamente haben, dann müssen Sie im Grunde genommen immer teure Tiere töten, um so ein Pergamentblatt zu erstellen. Und Papier ist aufgrund seiner Materialbeschaffenheit viel leichter verfügbar. Da lohnt sich dann die Palimpsestierung eigentlich kaum.
Und ich denke, es ist ja auch mechanisch einfacher, von einem Pergament als Tierhaut die Tinte zu entfernen, als im Papier, wo sie ja auch sich eindrängt in die Fasern und dort enger verbunden ist mit dem Beschreibstoff.
Ja, das ist sicherlich so. Also es ist recht aufwendig, Palimpseste zu erstellen. Also wir haben aus dem 11. Jahrhundert sogar eine Rezeptur überliefert. Also das heißt, dieses klassische Abschaben ist offenbar nicht hinreichend gewesen, sondern da geht es dann um das Einweichen im Milch. Das muss dann unter Druck getrocknet werden und nochmal abgerieben werden und so weiter und so fort. Also das ist ein sehr, sehr komplexer und schwieriger Prozess, diese Herstellung von Palimpsesten. Und da macht es natürlich Sinn, dass man gucken muss, lohnt sich das vom Aufwand her? Oder ist es einfach so, dass man einen Beschreibstoff wie einfach Papier hat, der in hinreichender Menge dann doch verfügbar ist oder der vergleichsweise günstig ist? Und das war dann irgendwann der Fall. Und dann hat man ja aufgehört, Palimpseste zu erstellen.
Da standen ja dennoch schon Dinge. Hat man die für nicht wichtig genug gehalten, dass sie erhaltenswert blieben? Oder war andererseits vielleicht der Druck, seine eigenen Sachen aufschreiben zu wollen, so hoch, dass man auch schweren Herzens alte Texte entfernt hat?
Das ist in der Tat, das ist ein großes Problem. Sicherlich wurde in dem Kontext, in dem Palimpseste erzeugt worden sind, nicht leichten Herzens eine Palimpsestuierung vorgenommen. Aber es ist eben so gewesen, dass die meisten der Kodizes, die da verarbeitet worden sind, der Pergamente, dass die offenbar ihre Funktion eingebüßt hatten. Das heißt, entweder konnte man damit nichts mehr anfangen oder aber, und das scheint häufiger der Fall gewesen zu sein, dass der Text, der Kodex gewissermaßen so zerstört war im Rest, dass es eher sinnvoll war, das nochmal zu recyceln und wieder zu verwenden. Da hat man dann gar nicht mehr groß fragen können, was steht da jetzt eigentlich drin, weil eben ein Teil gar nicht mehr zugänglich oder verwendbar war. Und das zeigt eigentlich, dass der Zusammenhang mit dem, was darunter lag, mit der Urschrift gewissermaßen, für den Vorgang der Palimpsestierung in einem materiellen Sinne wohl gar nicht so zentral gewesen ist.
Hinzu kommt ja auch noch, dass die Kodizes ja oder beziehungsweise die alten Bücher in Klosterarchiven lagen und mitunter ja auch nicht nur ein oder drei Jahre, sondern mitunter ja auch eine sehr lange Zeit, ne? Also 100 Jahre oder so, und dass dann eben auch diese Texte vermutlich dann wirklich in Anführungsstrichen veraltet waren oder eben auch nicht mehr gebraucht wurden. Also es ging jetzt nicht darum, dass man hier irgendwie eine Form der Zensur ausüben wollte oder was vernichten wollte.
Wann hat man denn wiederum dann damit angefangen zu sagen, oh, auf diesem Stück Pergament stand ja früher mal was anderes. Ich frage mich, was das war und ob man es irgendwie wieder lesen könnte. Wann hat man angefangen, sich mit Palimpsesten als Forschungsobjekt zu befassen?
Das ist eine relativ neue Entwicklung gewesen. Ab dem 17. Jahrhundert macht man das relativ systematisch. Da interessiert dann auf einmal vielfach der Urtext mehr als das, was darüber steht. Das ist ganz interessant und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass man systematischer begann in der Zeit nochmal auch nicht nur verlorene Texte als solche zu suchen, sondern auch das, was sozusagen darunter lag. Also, dass man wirklich versucht hat, alles, was irgendwie älteres Material ist, vielleicht antikes Material ist, dass man versucht hat, das zu sammeln. Das ist so eine Art auch enzyklopädisches Interesse gewesen. Und da hat man dann begonnen, diese mittelalterlichen Kodizes, zum Teil auf die älteren darunterliegenden Schriften zu durchsuchen. Und das Interessante ist natürlich, dass das am Anfang dann auch wiederum zu neuen Zerstörungen geführt hat. Ja, während früher die Palimpsestierung erstmal diesen Urtext zerstört hat, ihn unsichtbar gemacht hat, konnte es nun passieren, dass die Sichtbarmachung dieses unten liegenden Textes aufgrund der Verfahren dazu führte, dass dann irgendwann der oben liegende und eigentlich die ganze Seite unlesbar geworden ist. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Und erst in jüngerer Zeit gibt es non-invasive Verfahren, die nicht so tief in das Material greifen. Also da geht es dann um ultraviolettes Licht beispielsweise, das man nutzt, um diese abgeschabten Elemente, das darunterliegende, sichtbar zu machen. Es geht auch um digitale Rekonstruktionen. Und das finde ich auch ganz interessant, natürlich auch um die Möglichkeit, beispielsweise vermittels digitaler Techniken, erstmals nicht nur auf den grundlegenden Urtext zu fokussieren, sondern auch auf den darunter liegenden Text. Und sozusagen die mehreren Ebenen eines solchen Palimpsests in den Blick zu nehmen.
Was ich ja da unglaublich faszinierend fand, war, dass wir ja tatsächlich dadurch Texte aus der Antike wiedergefunden haben, von denen man dachte, sie seien verschwunden. Das für mich prägendste Beispiel war da Ciceros De Republica. Welche anderen Auswirkungen hatte denn die Erforschung von Palimpsesten auf unseren Korpus der antiken Schriften?
Das ist fundamental. Das heißt, man hat darüber natürlich einfach Texte wiederentdeckt, die verloren gegangen waren. Dieser Auszug aus oder dieser Teil von Ciceros Schrift De Republica ist natürlich ganz besonders wichtig, weil der Text ansonsten verloren war. Vielfach findet man weitere Abschriften oder andere Varianten von Texten. Also das heißt, solche Palimpseste können dann korrigierende oder ergänzende Funktionen erfüllen, dass man jetzt Erfolg, wie in dem Fall von der Republika hat, das ist dann natürlich schon mal etwas ganz Besonderes. Da war so ein Text, der vorher in erster Linie aus Fragmenten und Auszügen überliefert war. Und jetzt hatte man ein größeres, wenn auch nicht vollständiges Stück dieses ganz wichtigen Werkes der politischen Theorie und Ideengeschichte. Und das zieht sich auch durch. Also es gibt eine ganze Zahl von Texten, die auf diese Weise komplettiert und ergänzt worden sind.
Ist es dabei auch möglich, verschiedene Textvarianten zu sehen? Also zu schauen, wie haben zum Beispiel verschiedene Texte sich über Zeiträume entwickelt, verändert, um eben damit auch zum Beispiel kritische Texteditionen zu informieren?
Ganz genau. Das ist sozusagen die fundamentale Idee. Wenn man halt verschiedene Textvarianten hat, dann können sie natürlich vor allem die Differenz herausarbeiten. Aber großartig ist natürlich auch, wenn sie dasselbe haben. Ja, weil das bestätigt natürlich auch eine vorherrschende Auffassung von einem Text oder von der Struktur eines Textes. Also ein Palimpsest ist immer ein großer Gewinn.
Ich fasse also zusammen. Wir haben ein altes Material, dessen ursprüngliche Beschreibung entfernt wurde, dessen ursprünglicher Nutzen somit verändert wurde und etwas Neues wurde aufgebracht, aber auf eine Art und Weise, dass das Alte mit mehr oder weniger Aufwand wieder sichtbar gemacht werden kann und uns weiterhin informiert. Frau Sanden, inwieweit nutzen Sie das denn jetzt als Metapher in der Kultur- und Literaturwissenschaft?
Ja, also wie Herr Nebelin ja schon gesagt hat, geht es ja auch um Tilgung, Wiederbeschreibung, Rekonstruktion. Dabei hat man natürlich auch Verlust. Und genau die Idee in den Kulturwissenschaften war dann aber auch zu schauen, wo gibt es denn noch Palimpseste? Und ich hatte ganz zu Anfang Gérard Genette erwähnt, würde aber jetzt vielleicht noch mal ein bisschen weiter ausholen und auf den modernen Palimpsest-Diskurs kommen, nämlich zum Beispiel des Romantikers oder ein Vertreter der Romantik, Thomas de Quincey, der 1845 den Essay geschrieben hat, The Palimpsest of the Human Brain. Und in diesem Text das Gehirn oder die Gehirnleistung oder die Gehirnverarbeitung sozusagen mit einem Palimpsest vergleicht. Also es geht dabei um die Kopräsenz von Erinnerungen. Und das ist ja auch das, was letztendlich das materielle Palimpsest, wenn es in Anführungsstrichen schlecht gemacht ist, hat. Dass es halt eine Kopräsenz verschiedener Schichten an Schriften gibt. Und genau, und hier orientiert sich dann de Quincey an sozusagen oder nutzt das Palimpsest oder den Palimpsest-Begriff aus der Textwissenschaft, aus den Textwissenschaften, um eben hier zu sagen, auch die Erinnerung läuft ähnlich, denn es geht ja bei Erinnerung auch um eine Dauerpräsenz sozusagen, um ein Wechselverhältnis. Man erinnert sich mal mehr, mal weniger an bestimmte Sachen, manche Sachen vergisst man. Und das heißt also, wie auch Aleida Aßmann dann später im Rahmen auch der Erinnerungskulturen sagt, also es gibt ja das Wechselverhältnis von Präsenz und Absenz. Das heißt, ich erinnere mich an manche Sachen sehr stark und an manche nicht. Und genau, es gibt also so eine Art des latenten Vorhandenseins aller Erinnerungen in dem Sinne. Und aber nicht immer sind alle abrufbar. Ja? Und damit kann man vielleicht auch erstmal ein Stück weit arbeiten, zumindest was so den erinnerungskulturellen Diskurs, wenn wir uns in die Kulturwissenschaften bewegen, mal in den Blick nimmt. Und in dem Kontext wirkt oder wird der Palimpsest-Begriff dann eher zu einer Metapher oder zu, oder wird ein Palimpsest letztendlich lesbar als eine Metapher, weil es gibt ja letztendlich das materielle Palimpsest dann ja nicht mehr. Ja, das Gehirn ist ja zwar auch materiell, aber die Erinnerung natürlich nicht. Und für die Literaturwissenschaft ist das dann auch nochmal ganz spannend, weil Gérard Genette, ein französischer Strukturalist, hat sich dann zur Aufgabe gestellt, ich möchte gerne diesen Palimpsest-Begriff näher beleuchten und hat eine Typisierung der Transsexualität erstellt und ist ausgehend von den französischen Strukturalisten oder Poststrukturalisten, hier vor allem dann auch Julia Kristeva, davon ausgegangen, dass er eine Systematisierung eben von Transsexualität herstellen möchte. Das heißt, er möchte die Beziehungsstrukturen zwischen Texten näher beleuchten oder eben systematisieren. Und da hat er verschiedene Begriffe, also insgesamt 5 Begriffe gewählt, aber insgesamt hat er dann auch noch ganz, ganz viele andere Aspekte benannt in seinem Buch, sowas wie Parodie, Pastiche oder Transvestie, Persiflage, Nachbildung, also all solche Begriffe, unter denen wir letztendlich auch so Intertextualität fassen, hat er darunter subsumiert und wie gesagt versucht zu kategorisieren. Und grundlegend geht es ihm dabei eben um die Textbeziehung.
Intertextualität in dem Sinne, dass es einen Text gibt und in diesem Text stecken Anspielungen, Teile aus anderen Texten durch, um beim Palimpsest zu bleiben. In dem neuen Text schimmert der alte Text durch.
Genau. Und Genette hat dann auch noch sozusagen die Leserposition gestärkt, indem er dann auch eine palimpsestuöse Lektüre vorgeschlagen hat. Also, dass man sozusagen als Leserin oder Leser dann einen Text auch hinsichtlich dieser Schichtungen dann liest oder dieser Beziehungsstrukturen liest.
Ich finde das immer sehr spannend in dem Punkt, weil dadurch wird das Ganze natürlich zu so einer unglaublichen Bedeutungsvervielfältigung. Ja, das merkt man ja schon. Man hat, wenn man so ein materielles Palimpsest hat, hat man so eine Grundschrift. Dann hat man noch darüber was. Wenn man jetzt noch eine digitale Edition macht, die das irgendwie überblendet, da hat man schon eine dritte Ebene. Und bei Texten ist das ja viel komplexer, wenn man dann auch noch Leserperspektiven hat. Und so zeigt sich, dass dieser Vergleich, Kern ist es ja letztlich ein Vergleichsprinzip mit dem Palimpsest, extrem ertragreich darin ist, zumindest für den Bereich der Literatur, ausgesprochen komplexe Beziehungsverhältnisse zu analysieren. Und ein Bereich, den Cecil Sandton sehr deutlich erarbeitet hat, war der Bereich der Stadt und der städtischen Literatur. Das ist so ein Bogen gewesen. Da ist sie sozusagen diejenige, die das in besonderem Maße erschlossen hat.
Genau, weil es geht ja bei der Stadt auch um letztendlich oder bei der Beschreibbarkeit Machung der Stadt, also wie Stadt in der Literatur sich darstellt, letztendlich auch um Schichtungsprinzipien. Und die Stadt hat natürlich Oberflächen, das alles, was wir oben sehen. Die Stadt hat aber auch unterhalb viel. In Detektivromanen zum Beispiel gibt es natürlich dann geheime Orte, die zu ergründen sind. Also in dem Kontext kann man sehr viel auch mit diesem metaphorischen Palimpsest-Begriff arbeiten. Und genau, in dem Rahmen ist dann auch die Metropole nicht bloß mehr ein Hintergrundraum in Stadtliteratur, sondern wird sozusagen auch zum zentralen Thema der Literatur. Und dazu braucht es natürlich dann auch ein spezielles Instrumentarium, um eben so diese Heterogenität, die Gleichzeitigkeit, Simultanität, Komplexität, diesen Aufbau an Komplexität und auch die Beschreibung des Lebens darin zu sehen. Und meistens kann man dies dann auch tun, indem man sich dann an die Figur des Flaneurs zum Beispiel hält. Das heißt, in der Literatur braucht es ja auch eine Erzählperspektive und die wird ja meist dann durch einen Charakter wiedergegeben, der oder die dann die Funktion des Protagonisten dann einnimmt und durch die Stadt wandelt, die Stadt beschreibt und uns die Stadt letztendlich dann näher bringt, aber in dem Moment auch die unterschiedlichen Schichten dieser Stadt wahrnimmt und uns näher bringt. Es kann ja sein, dass es dabei in einem Text um Babylon geht, ja, dann mit dem sozusagen diese Großstadt verglichen wird. Das heißt, wir haben dann eine Intertext oder eine Referenz sozusagen an eine andere Stadt, die als Moloch galt, als Stadt der Gelüste und so weiter. Und solche Verknüpfungen, solche Strukturen und Intertextualitätsreferenzierungen sind dann natürlich durch das Palimpsest als ein metaphorisches dann auch deutlicher zu machen oder sichtbar zu machen. Und die Stadt wird also dann sozusagen auch zu einem Haupt- oder zum Mittelpunkt sozusagen eines Textes.
Und gerade wenn es ja, Sie haben es erwähnt, um sowas wie versteckte Orte und Anspielungen geht, dann ist ja das Versteckte, das im Palimpsest unten liegende, fast noch spannender als das, was man ja auf den ersten Blick sieht, weil das ist ja offensichtlich.
Genau, das ist genau der Punkt. Und da gibt es auch viele spannende Texte, die das eben dann zum Vorschein bringen oder beziehungsweise aus denen man das dann auch nochmal herauslesen kann. Also es geht im Grunde dann um die Interpretation von städtischen Tiefendimensionen. Und genau, ne, zum Beispiel in einem Detektivroman kann dann vielleicht eine Verschwörungsgruppe auftauchen oder man ist sozusagen auf der Suche nach dem Täter durch irgendwelche Katakomben in der Stadt und entdeckt dabei natürlich auch diese nicht sichtbaren Dinge oder Orte in städtischen Räumen.
Sie haben eben Gérard Genet erwähnt als einer der ersten, der sich auf dieser metaphorischen Ebene damit auseinandersetzt. Gab es danach noch weitere Aspekte oder Impulse in der Literatur- und Kulturwissenschaft, die auf dieser Arbeit aufgebaut haben?
Ja, Genet wird von sehr, sehr vielen Literaturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mittlerweile genutzt, beziehungsweise beziehen sich alle auf Genets Palimpsest-Begriff. Allerdings, und das ist eigentlich das Interessante an diesem Text, spricht Genet gar nicht so viel über das Palimpsest oder schreibt gar nicht so viel über das Palimpsest in seinem Werk. Das kommt an sich. Also der Titel ist ja Palimpseste, die Literatur auf der zweiten Ebene. Und erst ganz zum Schluss in seinem 500 Seiten langen Theorieabhandlung kommt er dann letztendlich erst auf das Palimpsest zu sprechen und nennt es eben, wie gesagt, bezeichnet damit letztendlich Textbeziehungen, Intertextualität. Und Intertextualität ist mittlerweile ein sehr gängiger Begriff in der Literaturwissenschaft, der wirklich von sehr, sehr vielen genutzt wird.
Dann versuche ich mich jetzt auch nochmal in einer Zusammenfassung. Also in der Palimpsest-Theorie als Metapher geht es darum, dieses Grundprinzip des Nebeneinander, Übereinander, sichtbar, unsichtbar, verdeckt, aufgedeckt, aufdeckbar, versteckt und vielleicht auch teilweise unwiederbringlich auf andere Aspekte wie zum Beispiel die Literatur, aber auch auf tatsächlich existente Räume zu übertragen und diese somit besser in ihren Beziehungen untereinander und auch in ihren Beziehungen des Objektes zu sich selbst zu analysieren. Stimmt das so ungefähr?
Das haben Sie ganz toll zusammengefasst.
Dann bin ich ja froh, dass ich in diesem Gespräch dann mehr verstanden habe als in dem Aufsatz, den ich davor gelesen hatte. Da war ich nämlich dann teilweise raus, aber es macht mir auf jeden Fall jetzt mehr Sinn. Und jetzt ist aber die Frage als nächstes, Sie sind an einem Forschungsprojekt dran. Dieses Gespräch hier führen wir als Vorbereitung auf eine eventuell größere Reihe, auf ein eventuell größeres Projekt. Können Sie dazu was sagen? Was wollen Sie denn von hier aus weitermachen?
Genau, von hier aus, also wir sind eine Forschungsverbundinitiative der Philosophischen Fakultät hier an der TU Chemnitz. Wir sind 10 Mitglieder und wir sind aus sehr, sehr unterschiedlichen Kontexten, also Forschungskontexten. Herr Nibelin und ich, wir arbeiten jetzt auch schon seit 4 Jahren gemeinsam an dem Projekt, aber wir haben auch Kollegen aus der Geschichte des Mittelalters. Wir haben Kolleginnen und Kollegen aus der germanistischen Sprachwissenschaft, Semiotik, multimodale Kommunikation, aus den Kultur- und Länderstudien Ostmitteleuropas oder neuredeutschen vergleichende Literaturwissenschaft oder kultureller und sozialer Wandel mit Schwerpunkt iberische Studien, deutsche Literatur und Sprachgeschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit oder auch meine Kollegin in der englischen und digitalen Sprachwissenschaft und arbeiten auch gemeinsam mit einer Juniorprofessorin der Bauhaus-Universität Weimar zusammen, die dann bei uns auch für eine Zeit mitarbeiten wird oder so ist das jedenfalls geplant. Also wie Sie sehen, sind wir sehr, sehr heterogen, sehr breit aufgestellt und arbeiten seit 2019 auch sehr intensiv zusammen. Und es geht dabei letztendlich bei allen Projekten, die wir bearbeiten, eben um Palimpsest und Raum. Das heißt, wir nehmen noch den Raum als eine weitere Kategorie dazu. Wir nennen das Ganze auch Palimpsest-Räume, weil es, also Räume auch im Plural. Wir haben jetzt sehr viel über den Palimpsest-Begriff auch gesprochen und das haben wir in der Gruppe auch so getan. Und würden dann aber im weiteren Verfahren haben wir uns auch dem Raum zugewandt. Und ich hatte ja auch schon für meinen Forschungsbereich sozusagen die Stadt als einen literarischen Raum, aber auch als realen Raum benannt. Und viele Projekte, die bei uns mitarbeiten, befassen sich auch zunächst mal mit der Stadt. Und da war natürlich auch die Schwierigkeit, neben der Ergründung des Palimpsest-Begriffs dann auch den Raumbegriff nochmal näher in den Blick zu nehmen und Raumtheorien vor allem in den Blick zu nehmen. Und Raum ist ja in dem Sinne nicht mehr so als Container auch gedacht, sondern oder zu denken, also die Vorstellung vom Raum als Container, als Behälter, hat ja seit dem sogenannten Spatial Turn, hat sich das ja verändert. Und stattdessen wird ja Raum auch sozusagen im Sinne von sozialen Beziehungen, Vernetzungen als vielschichtiges oder widersprüchliches Ergebnis von Verortungen, Raumansprüchen ab und Abgrenzungen oder Grenzen gesehen und dann natürlich auch Kämpfe im städtischen Raum als ein Beispiel, aber auch, wie das auch beim Palimpsest ist, dann Tilgung, Wiederbeschreibung oder Rekonstruktion, Verlust und Zerstörung. Und diese Aspekte haben uns dann dazu bewegt, dass wir uns dann überlegt haben, über diesen Palimpsest-Begriff hinauszugehen und den Raumbegriff mit in die Überlegungen hineinzunehmen, weil Palimpsest, auch gerade das Metaphorische, dann auch wiederum nicht genügend an Beschreibungsinstrumenten hergibt.
Weil, wenn ich das vielleicht ganz kurz ergänzen darf, weil das uns auch aufgefallen ist bei der bisherigen Art und Weise des Umgangs mit dem Palimpsest-Begriff in den Kulturwissenschaften. Also wir gehen ja davon aus, dass man schon feststellen kann, dass das eben durch eine sich beständig steigernde Nutzung sukzessive zu so etwas wie einem kulturwissenschaftlichen Grundbegriff wird. Aber dieser Grundbegriff sieht sich ja auch dem Vorwurf der Beliebigkeit ausgesetzt. Und in der Tat ist das ein großes Problem, weil viele Leute dann gar nicht fragen, was ist denn eigentlich wirklich auch so ein materielles Palimpsest? Diese Rückbindung, die ist, glaube ich, ganz wichtig. Und Palimpseste sind ja inhärent räumlich. Also allein, weil man diese Schichten hat. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, warum wir sagen, wir wollen eben Palimpsest und Raum verbinden. Und Cecile hat da vor längerer Zeit schon diesen Begriff des Palimpsestraums gefunden. Und der hat uns alle gefallen und uns alle überzeugt. Und da sind wir nun dran. Und das ist die spannende Arbeit, die wir jetzt und auch in der nächsten Zeit durchführen.
In der Forschungsverbundinitiative waren wir auch sehr fleißig über die 4 Jahre hinweg. Ja, wir haben ja auch jetzt den 2. Band auf den Weg gebracht. Der 1. Band hieß auch Die Stadt und war auch eine Kooperation hier mit dem Sächsischen Archäologiemuseum Chemnitz zusammen, also mit dem SMAC zusammen. Und es gab dort auch eine Sonderausstellung zum Thema Stadt. Und viele unserer Mitglieder haben in diesem Band auch einen Beitrag abgeliefert. Und was dann auch zeigt, dass letztendlich trotz der Heterogenität die Fokussierung doch sehr, sehr gut gelingt, eben auf diesen Palimpsest-Raumbegriff oder Palimpsest-Räume-Begriff. Und wir sind jetzt auch gerade dabei oder haben, Marian, Dank an dich nochmal, das Manuskript eingereicht für den nächsten Band unter dem Titel Palimpsest und Raum, interdisziplinäre Potenziale des Palimpsest-Raumkonzepts und den wir auch gemeinsam mit der Kollegin Christina Sanchez-Stockhammer herausgeben. Und auch hier haben wir uns alle hingesetzt und überlegt, was wäre denn für unser eigenes Feld sozusagen ein typischer oder vielleicht untypischer Palimpsest-Raum. Also wir haben hier alle das Palimpsest-Raum-Konzept sehr stark abgeklopft und versucht, uns über unsere Felder, über unsere Forschungsgegenstände dann diesem Begriff auch zu nähern.
Unser Eindruck ist schon, dass sich das langsam konturiert und dass es sich auch empirisch verifizieren lässt. Das, finde ich, ist das Tolle an unserer Zusammenarbeit und an den Beiträgen, die wir geschrieben haben. Aber um das in der Breite zu strukturieren, muss man das natürlich nochmal größer anlegen. Und dafür braucht man einfach nochmal eine ganz andere und viel größere Infrastruktur, als wir sie gegenwärtig zur Verfügung stehen haben. Das ist natürlich klar.
Genau, wir sind nämlich jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir eigentlich aus den Eigenmitteln heraus wo wir eigentlich mehr brauchen, weil wir jetzt konkret auch in die Projekte einsteigen möchten. Und da brauchst dann doch auch die, wie du das gesagt hast, Marian, die entsprechende Infrastruktur.
Ich finde das auch einen sehr interessanten Einblick in diese Forschungsrealität, wenn Sie jetzt sagen, Sie beschäftigen sich seit 4 Jahren damit. Das 3. Buch ist auf dem Weg und jetzt können Sie so richtig loslegen. Auf welchen Umfang ist denn das zukünftige Projekt angesetzt?
Also das Projekt ist insgesamt angelegt auf 2 Phasen. Genau, und wir sind in der Antragstellung und sind an sich sehr guter Dinge, aber man weiß ja nie und hoffen, dass unsere guten Ideen auch honoriert werden.